다시.
마브.
마브.
예.
이 habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Pass auf. Lohnt sich Comic zeichnen?
Du Flix, ich habe hier echt zu tun. Wirklich. Also ich habe wirklich.
Ja, das ich weiß. Aber lohnt sich Comic zeichnen?
Wie lohnt sich Comic zeichnen? Das ist nicht so einfach zu erklären.
Ich Flix, weiß, aber.
Und ich muss ja auch, also.
Ja, das kannst du mal quatschen. Mach mal eine Pause.
Flix, ich.
Mach mal eine Pause. Dann, okay. Wir trinken Kaffee.
Kaffee ist gut.
Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ach, Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital Hightech Comic Artist Extraordinär.
Ja, geh doch mal jetzt. Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Film. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Sag mal, Marv, warum zeichnest du Comics?
Das habe ich noch nie so richtig bedacht. Warum?
Fangen wir anders an.
Warum machen wir das, was wir machen?
Ich habe keine Ahnung. Wir können ja anders anfangen. Wie lange machst du das schon? Wann hast du angefangen?
Oh, eigentlich, also das, die eigentliche Zeichnerei, so sicherlich so wie du schon seit...
Als Kind?
Ja.
Als Kind angefangen und bis heute nicht aufgehört?
Quasi, ja.
Mhm.
Und dann beruflich seit 15 Jahren?
15 Jahren, krass.
Bestimmt.
Ich habe letztes Jahr 20-jähriges Dienstjubiläum sozusagen gefeiert. Also ja, seit also, das erste Buch veröffentlicht worden ist. Also das ist wahnsinnig lange.
Wie rechnest du denn das, seitdem du beim Finanzamt gesagt hast, ich bin Comiczeichner?
Nee, seitdem wirklich die erste professionelle Veröffentlichung rausgekommen ist. Das damals bei Eichborn. Da habe ich ja ein Band gemacht, der hieß Who the Fuck is Faust?
Hm.
Den habe ich so während des Zivildienstes abends mich hingesetzt und gezeichnet, weil ich dachte, ich will halt mal einen Comic machen. Ja? Hm. Und der ist dann ja, damit bin ich also mit den Originalseiten auf die Buchmesse nach Frankfurt und habe die rumgezeigt und habe tatsächlich einen Verlag gefunden.
Bist du da mit deinen Originalen dann hin?
Ja.
Und hast dann so mit der Mappe und so und hallo, haben Sie kurz Zeit
ja,
für mich?
Ja, genau so. Und das am Buchmessen Samstag, wenn eigentlich alle besoffen da irgendwie rumhängen, bin ich mit einer DIN A2 großen Mappe, weil ich gedacht habe, auf DIN A2 kann man zwei DIN A3 Originalseiten nebeneinander zeigen.
Super Gedanke.
Ja, und dann bin ich mit dieser schweren Mappe irgendwie rumgelaufen und habe tatsächlich jemand gefunden und bei Eichborn hat mir jemand zugehört.
Ja.
Und die guckten sich das an und sagten, nö, och, du, wenn du mehr hast, schick mir mal, hier ist meine Karte. Und ich war so stolz. Und dann eben habe ich mehr geschickt und dann sagten die irgendwann tatsächlich, wir drucken dieses Buch.
Ja.
Und das kam 1998 raus, richtig, mit ISBN-Nummer, Buchhandelsvertrieb und hat sich sogar ziemlich amtlich verkauft. Also das waren damals über 8000 Exemplare, die sie verkauft haben. Also für den Newcomer. Ein Hammer.
Ich meine, du hast da auch total viel Glück gehabt, oder nicht? Weil eigentlich, ne, also wir kennen ja jetzt den Messealltag so ein bisschen.
ja.
Der ist in erster Linie immer anstrengend, jeder hat zu tun, so viele Leute, die da sind.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, da kommen jetzt auch noch ganz viele Leute, die einfach bloß ihre Sachen zeigen wollen. Du hast überhaupt gar nicht den Sinn dafür,
Zeit. So nett die sind, man hat überhaupt gar keinen Bock, sich das anzugucken.
Ja,
man hat ein bisschen Angst vor diesen Leuten, die mit großen Mappen kommen, weil man denkt, fuck, gleich muss ich mir was angucken, mich konzentrieren und da auch noch was Konstruktives, Helfendes sagen, weil das sind ja Leute, die sich aus ihrer Komfortzone raustrauen.
Ja.
Weißt du? Also Comiczeichner, kennst du ja selber, wir sitzen viel am Schreibtisch und eigentlich wollen wir Popstars sein, trauen uns aber nicht auf die Bühne.
Ja,
und deswegen setze ich mich an den Schreibtisch und zeichne halt.
Ja.
Ich
meine, viele Künstler sind ja auch einfach total introvertiert auch.
Ja.
Die trauen sich das nicht
ja,
so.
Ja, und wenn die dann sich schon mal trauen, auf eine Messe zu gehen, ja, und jemandem was zu zeigen, dann kann man da ja nicht drüber hinweggehen, sondern das ist zu Recht, muss man da echt vorsichtig und freundlich sein. Ja, sonst, weiß ich nicht, macht man da vielleicht was kaputt. Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, weil wir brauchen neue Comiczeichner, wir brauchen gute Leute.
Gab es schon mal so Momente, wo du meintest, ich glaube, das Ganze mit Comiczeichnen war eine doofe Idee?
Oh ja.
Also wo du einfach sagst, ich glaube, das rechnet sich gar nicht. Oder ich glaube, ich kann meine ganzen Ausgaben nicht bezahlen. Ja. Ich glaube, irgendwie keiner will meinen Kram lesen.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja, also ich hatte eine ganz große Krise nach dem Studium.
Aha.
Und zwar, ich habe ja als Diplomarbeit habe ich den Comic Held gemacht. Da war ich irgendwie der Erste an meiner Hochschule, der irgendwie einen Comic gemacht hat. Das war super unüblich, irgendwie um 2000 rum an Hochschulen Comics zu machen. Ich musste so gegen die Professoren arbeiten. Das war überhaupt nicht angesagt.
In welchem Jahr war das ungefähr?
2001.
Okay.
Ja, so. Ich wollte es aber trotzdem machen. Und dann habe ich mich durchgesetzt, das hat gut funktioniert und mein Comic Held ist so eine autobiografische Geschichte von der Geburt bis zum Tod. Das heißt also, die
Helden ist
dazu erfunden. Der hat dann Preise gewonnen. Also unter anderem vom Art Directors Club. Und daraufhin meldeten sich halt auf einmal Agenturen bei mir. Also große Agenturen.
Ja.
Von Marc Scholz und Friends und Kiwi und so weiter. Die sagten, komm zu uns. Ich wollte aber Comiczeichner werden.
Ja.
Und dachte, fuck, aber das ist eine Riesenchance. Weißt du, jeder von den Designkollegen im Studium hätte sich die Finger nach diesen Jobs geleckt.
Und du hast gesagt, nein, ich möchte lieber meine Comics zeichnen.
Ja, aber ich hatte voll Angst, weil ich dachte, da kann ich Geld verdienen. Mit dem, was ich mache, verdiene ich irgendwie kein Geld.
Ja, ich habe mal eine Zeit lang gedacht, vielleicht werde ich Schauspieler.
Echt?
Ja. Dachte ich mal eine Zeit lang.
Lass mich raten, weil du im Studium Axel Ranisch kennengelernt hast.
Nein, Axel Ranisch habe ich schon während der Schulzeit kennengelernt. Der Tatortregisseur und Schauspieler und
Dicke Mädchen.
Dicke Mädchen.
Oh,
großartiger Film.
Großartiger
Mensch, ganz genau. Immer noch einer der besten Freunde.
Comic-Fan,
genau richtig. Aber der Axel Ranisch, den kenne ich ja schon seit der Schulzeit, weil der kam in die 7. Klasse, während ich in der 8. dann war, kam der quasi rein und war so ein bisschen so der Außenseiter und ich fand ihn immer witzig. Und dann ist daraus einfach eine feste Freundschaft geworden. Und wir haben dann immer in so einer Jugendbildungsstätte, dem Wannseeforum, haben wir eigentlich immer Schulferien verbracht und haben dann dort uns künstlerisch engagiert und haben halt vor allem Theater gespielt.
Ach geil.
Und deswegen war das dann so, dass ich dachte irgendwann, ich bin mir halt nicht sicher, ob das mit dem Comiczeichnen überhaupt was wird.
Ja.
Vielleicht kann man eher was mit Schauspielerei, so ganz naiv, ja, obwohl das auch nicht so einfach ist. Ja, aber was ist schon einfach heutzutage? Vielleicht kann man da was reißen.
Wow. Und aber was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, scheiß auf die Schauspielerei, ich werde Comiczeichner?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ja so jemand, der immer sehr, sehr pragmatisch ist. Und ich denke dann immer so, also zuerst machst du das und danach kommt das. Und danach kommt das und danach kommt das. Also zuerst machst du dein Abi. Und nach dem Abi gehst du studieren. Und nach dem Studieren, da fängst du dann an.
Das ist so geil, dass du in dir so einen preußischen Hausmeister hast.
Ja, oder? Das muss alles geordnet sein. Ja, so. Nee, aber ehrlich, ne, so habe ich mir das immer vorgestellt. So, also immer eins nach dem anderen, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich dann sonst nicht vernünftig fokussieren auf eine Sache. Ich brauche immer eine Sache erstmal so. Und hier war das aber so, dass ich während des Studiums, also Comics war irgendwie immer, ich habe dann immer so meine eigenen Geschichten gemacht, ohne wirklich zu wissen, wie Geschichten so richtig funktionieren, aber das hatten wir ja schon einmal drüber gesprochen, aber auf jeden Fall war das so, naja, ich brauche so ein bisschen Training. So, ne, und habe dann so für mich gezeichnet. Und während des Studiums habe ich dann mit einem Kommilitonen gemeinsam auch Comics gemacht. Und die, während ich Student war, haben es dann irgendwie ins Mad-Magazin geschafft. Und dann war das so ein schleichender Übergang. Ne?
Also Deutsche Mad nehme ich an.
Ins Deutsche Mad-Magazin, ja, ganz genau, richtig. Das war meine erste Veröffentlichung
im Mad-Magazin. Im Mad? Lustig, wie Ralf Rute.
Ja.
Obwohl, nee, ich glaube, der hat vorher noch Captain Blaubeer gemacht und für Mike das Sparkassenmagazin
getextet. Also zu dem Zeitpunkt war Ralf schon gar nicht mehr bei Mad.
Ja.
Ne, aber war ja immer noch vertreten in dem Mad-Magazin.
Ja.
Und irgendwann hat ja einer der Verlagsmenschen den Fehler gemacht und hat nicht Blindkopien per E-Mail verschickt, sondern da waren halt alle Absender drin und da war halt Ralf auch einmal drin. Dann habe ich mir einmal ein Herz genommen und habe ihn angeschrieben.
Ah, und lass mich raten, Ralf hat super freundlich geantwortet.
Ja, natürlich. Der hat mich gleich zu irgendeiner Vernissage eingeladen. Da habe ich dich auch gesehen, das erste Mal.
Ah, ich erinnere mich.
Zu einer Vernissage hier in Friedrichshain in Berlin.
Ja.
wo ich unfassbar geladen und aufgeregt war. Und ich meinte dann noch so zu meiner damaligen Freundin noch, meinte ich so, ach ja, na guck mal, was, wie wird das so laufen? Das ist eine Vernissage. Er wird immer umringt sein von Leuten. Ja, und so. Da wird nichts passieren. Ja, du wirst einfach da durchgehen. Du wirst so links und rechts dir die Sachen angucken. Vielleicht kannst du mal irgendwie aus der Distanz mal winken. Und dann bist du wieder weg. Mhm. Und dann kannst du irgendwann nach einer Woche oder so mal per E-Mail schreiben, dass das ganz schön war. So. Mhm. Das war der Plan. So, und dann bin ich aber quasi da rein und plötzlich guckt Ralf zwischen 5 Leuten so durch, sieht mich im Türrahmen, zwängt sich zwischen denen hindurch, geht schnurstracks auf mich zu und sagt, ah, du bist Marv, ne? So siehst du also aus. Und ich war vollkommen...
Woher kennt der dich?
Ich war vollkommen überfordert.
Das war vor Facebook.
Das war, ja. Oder ich weiß es nicht, ich glaube, das waren gerade so die Anfänge so. Aber das war so das, wo ich dachte, alter Schwede, und ich habe mich so doof gefühlt.
Ja.
So. Ja, aber so fing das quasi an.
Okay,
ja.
und dann warst du im Mad und dann? Ich meine, da bist du im Mad. Ich meine, ja, Mad, gut und schön, aber so viel verdient man da wahrscheinlich auch nicht, damit du sagst, geil, davon lebe ich.
Ja, ja, nee, das war so der Ritterschlag, ne? Ich meine, letzten Endes, ne, das war so dieses, ach ja, komm, da kannst du nicht abschlagen. Wenn das Mad-Magazin.
Was haben die dir gezahlt?
Nicht viel. Ich weiß nicht, 150, 200 oder sowas?
Mark. Nee, Euro.
Genau.
Euro, ja. War schon Euro.
Ich glaube schon. Ja, okay, für eine Seite. Irgendwie
für eine Comic-Seite. Mm. In Farbe.
Ja.
Wow, 200 Euro ist jetzt nicht so unfassbar viel.
Wie gesagt, das war so der Ritterschlag, ne? Also ich meine, ich wollte da nicht noch irgendwie in Nachverhandlung oder sowas, weil A, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert überhaupt mit den Preisen, weil ich bin ja noch gefühlt noch Student gewesen.
Ne, du, das ist, glaube ich, auch wirklich genau das eins der Probleme, dass man im Studium sich, wenn man Design studiert oder Kunst studiert, dass man sich natürlich mit der Kunst beschäftigt, aber ganz wenig mit der Wirtschaft.
Ja, hat man dir das mal erklärt?
Nein, wie
das
überhaupt funktioniert? Nicht.
Du musst es dir überhaupt selbst, ne, durch Erfahrung einfach.
Ne, Erfahrung, das eine. Und ich habe das große Glück, dass ich einen sehr wirtschaftlich denkenden Vater habe, der mich da viel an die Hand genommen hat, was ich natürlich nach dem Studium total bekloppt fand, von meinem Vater Tipps zu bekommen.
Ja.
Und dachte so, oh Gott, das musst du doch eigentlich wissen. Und wie uncool ist denn das bitte, das mit deinem Vater zu besprechen? Und ich bin dem so dankbar. Also der hat mir an so vielen Stellen sehr früh den Arsch gerettet, dass ich da einfach nicht in Sachen reingeraten bin, nicht Verträge unterschrieben habe, die nicht zu meinen Gunsten waren.
Mhm.
Das ist extrem hilfreich, sich mit jemandem, also die meisten Künstler können das nicht.
Ja,
also irgendwie scheint das, ich weiß auch nicht, als ob das Gehirn zwei verschiedene Schubladen hat und im einen ist Kunst und im anderen ist Wirtschaft drin und die haben nichts miteinander zu tun.
Ja, ich meine, die meisten, die ja irgendwie zeichnen, die wollen so der ideale Künstler sein und die sehen, die haben auch so ein Selbstwertgefühl manchmal. Die sagen, naja, weißt du, das ist ja nichts Großartiges, was ich hier mache.
Ja.
Und dann... Ne? Also verkauft man sich eigentlich unter Wert.
Natürlich ist es, einem selber kommt es als nichts Großartiges vor, weil man es ja selber kann.
Ja, und man macht es ja schon sein ganzes Leben.
Genau, und man nimmt einfach einen Stift und macht den aufs Papier und zack, bumm, so schwer ist es nicht. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass andere Menschen nicht zeichnen können. Also ich dachte immer, die wollen halt nicht. Aber nein, die können das nicht. Also das, was ich mache...
Die können das einfach nicht.
Nein, so wie ich andere Dinge eben auch nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht gut wirtschaften. Und deswegen ist es super sinnvoll, sich da mit Leuten zu vernetzen und zusammenzutun, die das können. Und wenn es halt am Ende der Vater ist, mein Gott, dann ist es halt der.
Zu meinen Anfängen war das so, dass ich habe ja noch bei meinen Eltern noch gewohnt und hatte da kaum Ausgaben. Und dann war irgendwie selbst 100 Euro zu bekommen, war total viel für mich.
Ja.
Das war super.
Ging mir am Anfang auch so. Ich habe, als ich mit dem Tagesspiegel angefangen habe, hier in Berlin die zu zeichnen, die haben 300 Euro gezahlt. Und ich dachte, wie geil ist das denn bitte? So viel Geld.
So viel Geld. Ja. Das sind 2 Nullen.
Ja. Und eine 3.
Wow.
Ja. Nee, aber nach dem Studium, als ich dann eben so entschieden habe, ich werde Comiczeichner, hat mein Vater für mich auch genau die Rechnung aufgemacht. Er hat gesagt, pass mal auf, guck mal, mit BAföG und so weiter hast du im Studium so um die 700 Mark gehabt.
Mhm.
Also es war vor der Euro-Umstellung knapp davor, aber so alt bin ich halt schon.
Mhm.
Wenn du jetzt dir anguckst, was du so in den letzten Jahren so nebenbei mit kleinen Aufträgen verdient hast, bist du nicht ganz bei 700 Mark im Monat, aber es geht in die Richtung.
Ja, ja.
So, wenn du dich jetzt Vollzeit machst und dich darauf konzentrierst, dann kannst du vielleicht schaffen, einfach jeden Monat 700 Mark zu verdienen und kannst dann genauso weiterleben wie jetzt im Studium.
Mhm.
Aber du kannst das machen, was dir am Herzen liegt und du musst nicht in eine Agentur gehen, wo du was machst, was andere von dir verlangen.
Ja, das ist voll gut.
Das war einer der besten Ratschläge in meinem Leben. Und er hat gesagt, also wenn es nicht klappt, das war dann irgendwie noch die Sahne auf dem ganzen Angebot obendrauf, wenn es nicht klappt, dann helfe ich dir. Und nach einem Jahr setzen wir uns zusammen und wenn das dann nicht läuft in dem Jahr, dann kannst du ja immer noch dich bei einer Agentur bewerben.
Ah, du hattest mit deinem Vater so einen richtigen Coach.
Habe ich damals, wie gesagt, nicht wirklich schätzen können. Ja. Also ich glaube, ich war ihm gegenüber nicht so dankbar und auch aufgeschlossen, wie es hätte sein sollen, weil ich das einfach noch nicht genau begriffen habe. Aber im Nachhinein merke ich, das hat mir wirklich den Arsch gerettet.
Ja.
Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Comiczeichner geworden.
Hast du sowas wie eine Preisliste?
Eine grobe, ja. Ich habe ungefähr eine Preisliste. Also ich weiß schon, was ich gerne für eine Comicseite hätte.
Ja.
Also wenn ich irgendwie eine mache. Also was der Tagesspiegel geboten hat mit 300 Euro, ist einfach eine Nummer zu wenig.
Absolut.
Ich hätte gerne für eine Seite mindestens 500.
Ja.
Und das ist schon niedrig angesetzt.
Das ist total niedrig, ne?
Weil
also eigentlich sind ja Comiczeichner, entschuldige bitte, dass ich dir unterbreche, aber eigentlich sind ja Comiczeichner immer, die werden immer schlecht bezahlt.
Ja, das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Ja, warum es dann mit Büchern irgendwie nicht so läuft. Aber wenn ich Einzelseiten für Magazine mache oder so weiter, sehe ich ja, ich brauche mit Konzipieren und Schreiben und Tuschen und Texten, ich brauche einfach, also mindestens 2 Tage dafür.
Ja.
So. Wenn ich dann so rechne, das sind 2 Tage, das sind 16 Stunden, da sollte eigentlich bei einem Stundensatz, wenn ich irgendwie vergleichbar mit einem Fliesenleger bin, ja, ein günstiger Fliesenleger, bin ich bei 45 Euro die Stunde, ja, oder 50 Euro die Stunde, um es mal zu runden, ja, bei 16 Stunden bräuchte ich irgendwie mindestens 800 Euro. So, also 400 Euro am Tag, Tagessatz, das ist schon niedrig. Frag mal einen Anwalt, der nimmt 1000 Euro Tagessatz, 1200 Euro Tagessatz. Wenn du irgendwie als Zeichner auf Events gebucht bist, kriegst du auch locker 1000 Euro für einen Abend. Ja?
Und wenn ich überhaupt irgendwas.
Genau, und wenn ich dann irgendwie für eine Comicseite, wo ich mindestens 2 Tage dran arbeite, all die Jahre, wo ich geübt habe, um das in 2 Tagen zu schaffen, mitgerechnet, ja, also die fallen ja völlig unter den Tisch, sind 800 Euro für eine Seite eigentlich wenig.
Ja, das ist das, was viele Anfänger einfach nicht sehen, ne? Dass die halt jahrelang eigentlich dafür trainiert haben und das nicht irgendwie berechnen.
Ja.
Ne? Weil also sie denken, so, ich mach das ja. Das ist ja das, was ich immer mache.
Genau.
Also was ist daran so Besonderes?
Und ich brauche die Zeit ja irgendwie auch, um richtig gut zu werden.
Ja, genau.
Ne, und wenn ich richtig gut bin, dann kann man mich bezahlen. Nein, man kann nicht von Anfang an bezahlen.
Vor allem auch, wann bist du denn mal richtig gut?
Ja, das Gefühl stellt sich, glaube ich, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich das irgendwie so im letzten Atemzug einstellt, dass man denkt, ah, das war gut.
Der letzte Atemzug so.
Das war gut.
Oh.
Genau.
Tot.
Ja. Aber für eine Comicseite, deswegen würde ich gerne so 800, 1000 eigentlich gerne haben.
Ja, ich glaube auch, in wenn Farbe, man so rechnet,
ist, ne? Wenn man schwarz-weiß macht, ist es ein bisschen weniger. Oder weil einfach Farbe nochmal, bei mir zumindest, genauso lange dauert, wie die Seite zu zeichnen.
Ja.
Ist so.
Zumal du machst es ja auch noch total analog, ne? Außer das farbig machen.
Ja, aber ich glaube, das macht zeitlich gar nicht so den großen Unterschied. Also ob ich es nun auf dem Papier mache oder auf dem Bildschirm.
Ja.
Ich glaube, ich wäre am Bildschirm nicht deutlich schneller. Ich habe das ausprobiert. Das macht für mich keinen großen Unterschied.
Ja, aber nur, weil du nicht trainiert bist da drin.
Ah, also muss ich erst üben, damit ich gut werde, um schnell zu sein und die Preise nehmen zu können?
Ja, nee, weil das war ja mein Ding, ne? Also du arbeitest viel mit Papier und Stift und Tinte. Und ich bin ja dann irgendwann immer mehr digitaler geworden. Einfach weil meine Schlafzimmerkommoden auseinandergefallen sind, weil halt das alles voller Papier war und ich nicht mehr wusste, wohin.
Ja, aber das ist ja auch ein Wert.
Ja, ohne Frage.
Das ist ja, das, was so interessant. Natürlich, lange Zeit hortet man Papier, aber ab einem gewissen Punkt, das merke ich jetzt so langsam, möchten gerne das Papier, was du da produzierst, sich an die Wand hängen.
Ja.
Es gibt Menschen, die bereit sind, deine Bilder zu kaufen, deine Originale zu kaufen. Und je nachdem, was du machst, dafür dann auch nochmal extra Geld auszugeben.
Ja.
Und das finde ich super. Also das sind manchmal ganz kleine Sachen. Also wenn du eine kleine Skizze hast, dann sind es mal irgendwie 20 oder 50 Euro. Aber das geht ja hoch. Also gerade merke ich, ich habe ja mit dem Spirou-Band, ja, der ja in Frankreich auch rauskommt, auf einmal mich mal koordiniert mit anderen Spirou-Zeichnern, was man denn da für so eine Seite nehmen kann. Ja, und die werden sauer, wenn du die für zu wenig Geld verkaufst, weil das deren Preise kaputt machst. Also wenn du die für 500 Euro verkaufst, dann spucken die dir ins Gesicht. Ja, das geht gar nicht. Also
das sind die Franzosen.
Naja, so, du musst...
Die fangen gleich an, was, noch 500 Euro?
Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass, weißt du, in Frankreich ist ja auch, hat ja auch der Comic auch ein ganz anderes Standing.
Und da gibt es auch andere Sammler. Ja? Aber die sind bereit, dann eben Minimum 2000 Euro für eine Seite auszugeben.
Ja.
So, ich habe gerade gesehen, die Emile Bravo für eine seiner Comics, Spirou-Seiten, den 5000 Euro für eine normale Seite. So, für das Cover sind es 10.000 Euro. Das Cover von Bonhomme, der diesen Hommageband von Lucky Luke gemacht hat, der Mann, der Lucky Luke erschoss, der hat bei einer Auktion für diese Coverzeichnung sind 16.000 Euro über den Tisch gegangen. Das ist richtig Geld. Also, dann merkst du auf einmal, dass Originale doch einen Wert haben und die du halt nicht hättest, wenn ich das alles digital gezeichnet hätte.
Das stimmt, aber glaubst du denn, dass du hier in Deutschland auch eine Seite für 16.000 Euro wegbekommst? Also du kannst sie ja bepreisen. Nein. Aber
du kannst ja nicht rechnen, dass du auf einmal jede Seite, die du hast, für diesen Maximalbetrag verkaufen kannst. Das auf gar keinen Fall. Aber gehen wir doch mal runter. Sagen wir doch einfach mal, du kannst vielleicht einfach hier trotzdem eine Comicseite für 1.000 Euro verkaufen.
Ja.
So, dann hast du ein Album gemacht mit 60 Seiten. Davon verkaufst du vielleicht nicht alle, ja, weil auch manche sind einfach bessere Seiten, also da ist die Hauptfigur öfter zu sehen, die Action-Seiten oder was auch immer. Manche sind ja einfach so, naja, Erzählseiten, wo man halt durch muss. Ja, nehmen wir mal an, du verkaufst die Hälfte davon von 60, dann sind 30 Seiten. Aber wenn du die für 1.000 Euro das Stück verkaufst, hast du nochmal eine zusätzliche Einnahme von 30.000 Euro.
Ja.
Das ist eine Menge Geld, finde ich. Apropos Geld, wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor für unseren Podcast hier und das ist eine Kaffeerösterei.
Deswegen schmeckt der Kaffee hier auch so gut.
Ja, wir haben super Kaffee hier
bei uns. Der ist großartig, der Kaffee. Lecker.
Und zwar wird er geröstet von Good Karma Coffee. Good Karma Coffee ist eine kleine Rösterei in Karlsruhe. Thorsten ist ein super Typ. Der macht das selber. Und das Besondere ist, er hat in Kolumbien eine Plantage angelegt. Also der finanziert das dort, dass die Leute dort Spitzenkaffee produzieren, der weniger Ertrag hat, aber bessere Qualität. Und der bezahlt die Fair und kauft den komplett alles ab, röstet das und vertickt das eben hier in Deutschland. Und das ist super. Man findet den auch im Netz, www.goodkarmacoffee.de. Und das Allercoolste, finde ich,
der hat einen Coffeeman vorne drauf.
Ja!
Deinen Coffeeman.
Ja, vor allem, der hat eine Röstung gemacht, die genau meinem Kaffeegeschmack entspricht. Der wollte einen Coffeeman-Kaffee machen. Ja, ein Coffeeman ist so mein einziger Superheld, den ich je gemacht habe. Und sagte, okay, und der Kaffee, der da drin ist, soll so sein, dass es Flicks am allerbesten schmeckt. Und dann hat er verschiedene Röstungen gemacht, ich habe probiert und irgendwann gesagt, so soll er sein, schokoladig, nussig und richtig stark.
Ja.
Ich mag das. Und deswegen gibt es eben Coffeeman Espresso, den man dort im Shop eben kaufen kann, also bei Good Karma Coffee.
Ja, voll der gute Kaffee.
Du, ohne Kaffee würden wir ja wirklich gar nichts auf die Reihe kriegen.
Das würde gar nicht funktionieren. Ich lebe quasi nur mit Kaffee.
Kannst du eigentlich vom Comiczeichnen leben?
Ja, kann ich. Und ich weiß, dass es ein Privileg ist.
Wie genau machst du das?
Ja, also pass auf.
Was machst du genau?
Genau, also ich von der Gesinnung her sage ich immer gerne... Ja, da bin ich am...
Preußische Hausmeister in Marvin Clifford.
Ich bin gerne ein Comiczeichner, weil ich möchte halt Geschichten erzählen. Vom Verdienst her bin ich, glaube ich, mehr ein Illustrator.
Ah,
also jemand, der
wo
quasi,
unterscheidest du da?
Ja, also ich zeichne quasi Bilder im Auftrag. Und das geht ganz oft nicht über eine... Also nicht bis zu einer Geschichte hin.
Ah, okay.
Sondern das ist so,
Einzelillus.
Genau. Also entweder jemand hat schon eine Geschichte und der sagt dann so, ja, und jetzt wäre schön, wenn in diesem Buch noch ein paar bunte Bilder drin sind.
Okay.
Und dann, wie viel würdest du nehmen für 5 Bilder oder so? Oder manchmal ist es halt ein CD-Cover. So, ne, da ist nirgendwo eine Geschichte drin. Also nicht so ein Comic im klassischen Sinne. So, also die mache ich eigentlich mehr so als Training für mich. Also Schisslerweng, das Webcomic, was ich ja jede Woche rausbringe, das ist quasi ein Trainingsareal für mich.
So geil, ich mag Schisslerweng.
Ja.
Ja.
Ja. Oder Lootboy ist halt auch ein Comic, aber auch im Auftrag quasi von den Lootboy-Firma-Leuten. Die heißt
Lootboy,
auch so.
Firma-Leuten.
Lootboy.
Lootboy-Firma.
Wir sind Lootboy.
So heißt die.
Wir machen hier, können wir mal an ihr Loot ran?
Ich wollte mal an ihr Loot ranfassen.
Ich mache eine Firma auf, die nennt sich Lootboy-Firma. Ja, so ist das entstanden.
So, Lootboy Firma GmbH.
Lootboy Firma Firma. Aber da habe ich wenigstens die Chance auch mal so ein bisschen, weißt du, so also eben Bilder so in Folge zu zeichnen, dass man halt eine Geschichte erzählt.
Ja.
So, bei mir sind es weniger die Buchgeschichten. Für mich sind es mehr so eben diese Illustrationsaufträge.
Na, aber im Grunde ist es ja wurscht, wofür man Comics macht. Also, das ist ja auch das Tolle. Man denkt immer, Comics sind Bücher oder Alben.
Ja.
Graphic Novels.
Bei mir sind es mehr Webcomics.
Genau. Ja. Und es gibt ja irgendwie ganz viele Comics, auch, ich sag mal, Gebrauchscomics. Ja? Sei es auf Coverdosen, sei es auf irgendwie IKEA-Gebrauchsanleitung, sei es irgendwo im Netz da draußen, die Sachen erklären. Das sind auch Comics, die auch dazugehören. Und das nur zu beschränken auf den Kram, den man zwischen zwei Buchdeckeln findet, finde ich viel zu wenig.
Sequenzielle Kunst, wie das der Scott McCloud immer gesagt hat.
Ja, aber es ist ja so. Also wirklich, alles, was mehr als irgendwie zwei Bilder ist, ist ein Comic.
Ja.
Und ich finde es so witzig, wenn Leute immer, also gerade so, weißt du, die nicht mehr ganz jung sind, sagen, ich lese ja gar keine Comics mehr.
Mhm.
Und natürlich lesen die Comics.
Ja.
Die merken es halt nur oft nicht.
Ja,
so wie sagen, ich gucke gar keinen Fernsehen mehr. Ne? Die gucken aber trotzdem irgendwie in den Bildschirm rein. Also das ist irgendwie auch vergleichbar.
Das ist so cool, ne? Gerade auch so in Zeiten des Internets, ja, wo ganz viele Leute so diese Memes raushauen.
Ja.
Ne? Also wo du so Strichmännchen hast
ja.
und dann hast du zwei Bilder und die ergeben quasi etwas, irgendeinen Witz oder so, was dann auch geteilt wird und so. Das ist auch ein Comic.
Natürlich.
Ja.
Alles, was über ein Bild hinausgeht. Ich finde, bei zwei Bildern ist so eine Twitter-Sache, ja, aber wurscht. Im Grunde ist es eine Sequenz von einem zum anderen, wie ein Kippschalter. Mhm. Bing, bing, an, aus, an, aus. Ist ein Comic.
Vor allem musst du ja erzählen. Ne? Also ich meine, selbst Cartoons, die ja eigentlich nur ein Bild haben, oder Cartoon-Strip oder so, also das, was Ralf zum Beispiel macht.
Cartoon Ralf Rute. Ein Bild. Kurze Definition.
Ja.
Cartoon,
ein Bild.
Strip,
drei.
Ab zwei bis vier Bilder.
Ja,
so.
Ja.
Und Comic, oder geht es eben dann darüber hinaus? Also da würde ich sagen, ab fünf Bildern ist es ein Comic.
Ja.
So,
man kann doch also sagen. Mehr,
sondern es ist, kommt auf die Anordnung drauf an, aber dann geht es irgendwie los, eine wirkliche Sequenzerzählung zu sein.
So. Ja, ja. Also Schüsselwänge ist zum Beispiel eher so, das sind so Einseiter, größtenteils.
Mhm.
Also das ist im Grunde genommen ein langgezogener Comicstrip.
Ja. Ja, ist es ja so. Die meisten Einseiter sind eigentlich nur auch eine Pointe, wie beim Strip, eben nur mit einem größeren Aufbau. Sag mal, für Schüsselwänge.
Ja.
Was kriegst du dafür?
Nix.
Gar nichts?
Nix.
Wie gar nichts?
Naja, indirekt bekomme ich was. Ja, also das haben auch ganz viele Leute immer mal gefragt. Die sagen, wie, du machst das kostenlos.
Was kriegst du dafür?
Was kriegst du dafür? So, und das Ding ist halt, ne?
Ich meine, du sitzt ja einen Tag dran. Ich sehe das hier
ja
im
Ja,
du sitzt ja ungefähr immer einen Tag dran.
Ja, ja.
Nee, jede Woche einen Arbeitstag geht weg für Schüsselwängen und du bekommst nada dafür.
Ich bekomme dafür gar nichts. Genau.
Okay.
Wobei das auch nicht so ganz stimmt, weil für die Comics an sich bekomme ich nichts. Aber ich kriege ganz viele Aufträge zum Beispiel, die Zeichnungen haben wollen, die so aussehen wie Schüsselwängen.
Mm.
Und die sind bezahlt.
Ah.
Verstehst du? Also ich sehe das immer nicht so eng. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite finde ich das toll, du hast halt eine Leserschaft, die sich immer freut, jede Woche.
Mhm.
Und die wird hoffentlich immer größer. Ja, also das finde ich auch toll. Das heißt also, wenn du dann irgendwann wirklich etwas rausbringst, wo du das Gefühl hast, oh, das wäre schön, wenn ich jetzt ein paar Leute hätte, ein paar Interessenten, die einfach mal Buch XY kaufen würden oder sowas, dann kannst du den Leuten das anbieten.
Mhm.
Und ganz viele Leute, die machen das total gerne, weil sie auch einfach den Künstler da gerne haben. Weil sie das Gefühl haben, Schüsselwängen, ja, das erzählt auch so aus meinem Leben, ich bin so nah, ich habe so das Gefühl, ich bin so nah dem Künstler nah dran.
Es ist ja auch quasi autobiografisch. Ne? Also du bist deine eigene Hauptfigur.
Ja.
Also, naja, du bist halt als Charakter stilisiert, aber im Grunde hat man den Eindruck, man erfährt was aus deinem Leben. Und ein Stück weit stimmt's ja auch. Also, wenn man sich das irgendwie so über die Jahre anguckt, ne, gibt's schon irgendwie Dinge, dann siehst du irgendwie die Wohnungen wechseln, die Atelierkollegen wechseln, Freunde gibt's irgendwie mal Hochs und Tiefs, die man irgendwie mitbekommt, Liebschaften verändern sich, also auch Stimmungen. Man sieht dem Strip eigentlich auch schon an, wie es dir so im Großen und Ganzen geht.
Oder
zumindest hat man das Gefühl.
Ja, und deswegen lohnt sich für mich auch das Comiczeichnen. Weil ich nämlich das Gefühl habe, ich werde sonst wahnsinnig. Wenn du nicht irgendwas hast. Ja,
zeichnen, werde ich wahnsinnig. Nee.
Also ganz ehrlich. Jeder braucht irgendwie ein Ventil, um quasi Luft ablassen zu können. Also alles das, was dich gerade beschäftigt, das hat da drin Platz. Weil wer kommt denn an und sagt, oh, das ist gut, dass du gerade das, dein Herzschmerz, das ist gut, dass du gerade damit ankommst. Weil ich wollte dich nämlich bezahlen, dass du für mich deinen Herzschmerz erzählst.
Ja.
So ein Quatsch macht ja keiner.
Leider nicht.
Also das musst du selbst für dich
machen. Im Gegenteil, man muss andere Leute bezahlen, damit man seinen Herzschmerz loswerden kann.
Ja, ja.
Und lieber Herr Freud.
Dafür ist Schüsselwängen ja super. Weißt
Danke.
Du bist halt, ich bin halt größtenteils halt eher witziger Natur.
Mhm.
Und aber dann, weißt du, also ich finde ja immer so diese Balance. Ne?
Mhm.
Also wenn du halt sagst, du bist halt in erster Linie, ist das ein witziger Cartoon
oder
eine witzige Cartoon-Serie, Comic-Serie, wie auch immer. Und dann hast du plötzlich aber etwas, wo du sagst, jetzt fühlst du dich aber nicht danach, mal witzig zu sein. Jetzt musst du mal ernst sein oder jetzt musst du mal traurig sein oder irgendwie was verarbeiten. Ja, also irgendwie mehr reflektiert sein. Und dafür hat das ja auch Platz.
Ja.
Ne? Und weil dir keiner die Vorgaben macht. Und ich finde sowas super wichtig. Und dann ist es mir auch egal, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht.
Ehrlich gesagt, das ist auch das, was ich am Comiczeichnen wirklich, wirklich mag und warum es sich für mich lohnt, das zu machen. Ich habe das Gefühl, ich darf über Dinge nachdenken mit dem Stift und das zeigen. Und es gibt Leute, die das sehen wollen. Also meine Gedanken haben für andere Leute scheinbar einen Wert. Und das ist so irre, also das zu merken und das so einen Raum zu haben, in dem sich in dem man nicht sich so bewegen kann und den ich mich ja wirklich persönlich auch entwickeln kann.
Mhm.
Das ist toll. Das ist wirklich, wirklich toll.
Weißt du, was mir mal passiert ist? Das ist vor 2 Jahren oder so passiert auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Da kam mir ein Typ entgegen. Mhm. Ja, also habe ich noch nie gesehen, aus der Menge so, ne? Und der hat mich irgendwie erkannt und meinte dann so, entschuldige bitte, bist du Marvin Clifford? Ich so, ja, bin ich. Ich soll dich ganz lieb von meinem Vater grüßen, weil mein Schüsslerweng hat ihm dabei geholfen, über seine Scheidung hinwegzukommen. Und ich finde, sowas lässt sich nicht in Geld aufwiegen, ne?
Nein.
Also da geht ja echt das Herz auf. Du weißt nicht, was du dazu sagen sollst.
Ich hatte mal so einen Moment, da war ich in der Sauna. Ja, war ich ohne Scheiß.
Entschuldigung.
Ich war in der Sauna und auf einmal kam so ein Typ auf mich zu, ein älterer Herr, ja, und sagte, okay, was passiert jetzt? Und sagte, sag mal, bist du Flix? Ich so,
aha.
Hier, deine schöne Töchter im Tagesspiegel, die Heike liebt. Ja, und dann so, oh,
ja,
und schlägt mir so auf die Schulter, ja, und dann, richtig geil, macht Daumen hoch und geht auch, und lässt mich da auch wieder in Ruhe. Aber diesen Moment, du merkst so, das hat jemand wirklich was bedeutet, ja, dass du das gemacht hast. Und das ist so geil. Deswegen, also vielleicht mal, falls uns jemand irgendwann mal hören sollte da draußen, gebt Feedback. Gebt Leuten, wenn ihr irgendwas gut findet, wo auch immer in der Welt, aber Feedback geben und Leuten sagen, dass man das gut findet und gar nicht für selbstverständlich das nimmt, dass es, der wird das schon wissen und so weiter. Nee, sag das den Leuten. Egal, ob das der Bäcker, der Fliesenleger, der Comiczeichner, der Polizist oder die Bibliothekarin ist. Ist scheißegal. Sag den Leuten, wenn sie was gut machen.
Das macht die Welt ein bisschen besser. Wenn man einfach auch mal so ein bisschen wertschätzend ist.
Ja, und auch umgekehrt. Man merkt, also die Leute, die das machen, kriegen dann das Gefühl, es lohnt sich. Also dafür macht man es.
Ja.
Ja, es gibt Leute, denen bedeutet das was.
Und jetzt, weißt du, musst du mal deine, so die Zeitlinie mal so ein bisschen zurückspulen, ja, und jetzt dich mal zurückerinnern, wie das war. Du und genauso wie ich, wir sitzen halt in unserem Raum, meistens alleine.
Ja.
Ja, und zeichnen.
Ja.
Und dann hoffen wir, dass irgendwer das lesen möchte. So, das ist es eigentlich, ja. Und ich meine, jetzt durchs Internet und durch soziale Netzwerke und so weiter, das ist alles ein bisschen einfacher geworden, den Kontakt zu haben zu Lesern. Aber damals, sag ich mal, ja, also du machst irgendwie ein Buch, vielleicht einen Verlag und dann hast du keine Ahnung. Kommt das jetzt gut an?
Ja, also wird das Feedback irgendwie Wochen, Monate, manchmal auch Jahre später erst.
Stell dir mal vor, ne?
Da und zeichnest,
ja.
Dann es dauert vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr, um das Buch fertig zu machen. Dann wird es gedruckt, dauert nochmal ein halbes Jahr, bis es erscheint. Dann wird es ausgeliefert, dann kauft es vielleicht auch mal jemand, liest es und denkt so, ach super, lag aber noch vielleicht zwei Monate bei ihm auf dem Nachttisch, bis er das gelesen hat. Und dann hat er sich hingesetzt und einen Brief geschickt an den Verlag, dass es ihm gut gefallen hat. Der Verlag hat dann irgendwann in einem Sammel dir das mal weitergeleitet. Das heißt also, du hast irgendwie 2 Jahre später ein Feedback bekommen, dass da draußen einer ist, dem es gut gefällt. Und dann musst du das irgendwie hochrechnen. Wenn es einer gut findet, finden es vielleicht noch 100 andere, die nicht geschrieben haben, auch gut. Freue ich mich.
Ist so krass, wie sich so die Zeit verändert, ne? Weil eigentlich, stell dir mal vor, heutzutage, oh, da schreibe ich jetzt mal einen Brief hin und sage, dass es mir gut gefallen hat.
Du, krieg ich bei der FAZ immer noch.
Immer noch.
Das ist total geil. Ja, ich mache ja den Strip Glückskind für die FAZ. Und bei der FAZ hast du, ältere Leserschaft. Klar, ja, Zeitungsleser. Aber die schicken noch Briefe, handschriftliche, manche mit Schreibmaschine geschrieben. Und du kriegst sogar noch Faxe. Das ist ganz geil. Die faxen dann in die Redaktion.
Die Brieftaube.
Nee, wirklich, die schneiden dann manchmal so ein Panel aus dem Glückskind-Strip aus, ja.
Das
und kleben das auf das Fax und schreiben drunter, gut, Ausrufezeichen. Und dann freundliche Grüße, ihr Studienrat AD Professor Dr. Heribert von Müllerstein. So, ist voll geil.
Mit besten Grüßen.
Nee, aber, und dann merkst du, aber den Leuten bedeutet das was. Und ich meine, guck mal, wir kriegen ja auch manchmal ins Atelier Sachen geschickt von Leuten.
Oh, zu Weihnachten, ne? Diese Keksdose.
Und Schokolade und Sachen und selbstgebastelte Sachen und so weiter. Und ich finde das so geil, wenn Leute sich halt quasi für die Arbeit, die wir machen, revanchieren wollen. Ja?
Das ist,
also wenn die das Bedürfnis, das müssen die ja nicht machen.
Nein.
Ja, 0,0.
Also doch, ja. Weil Kekse, doch, die müssen Kekse schicken.
Der Kleifersson mag Kekse.
Flix, die müssen Kekse schicken.
Ja, die mögen Kekse.
Nein, bitte keine Kekse schicken, um Gott.
Oh doch, wir essen Vanillekipferl waren schon ganz geil. Ja,
die waren alle geil.
Mhm.
Ich hab letztens Kekse geschenkt bekommen. Also ich habe ja in meinem Schüsslerweng einen Gag drin. Ich mache mich da quasi lustig über die Internetleute, die halt nichts weiter zu tun haben.
Machst du über Internetmenschen lustig?
Ich mache mich über Internetleute. Lass mich doch mal ausreden jetzt. Also Internetleute lustig, die quasi...
Good Karma Coffee.
Du bist echt ein... So, über die Internetleute, die nichts anderes zu tun haben, als zu sagen, wie scheiße sie irgendwas finden.
Ja.
Ja, also das war quasi das Ding. Und ich habe so gedacht, okay, jetzt übertreibst du das mal so richtig und zeigst halt so einen Typen, der sagt, ich bin professioneller Internetkonsument. Ja, so, schon vor Word habe ich weiß, was gut ist. Ja, so. Und ich habe alle Companion der komödiantischen Schreibweise habe ich studiert. Alle drei.
Ja,
ja, so. Wie 5000 besten Witze über Styropor. Ich habe die alle gelesen. Ja, so. Und jeder weiß doch,
das.
Genau, und jeder weiß doch, Blondinenwitze sind geil, da lacht jeder drüber. Ostfriesenwitze sind geil, da lacht auch jemand drüber. Und natürlich Gurken. Gurken mit Hut. Weil Gurken mit Hüte, es gibt nichts Lustigeres. Ja. Ich dachte so, das machst du so, ne, so richtig so ganz, 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 ganz übertrieben. Und ich habe Gurken mit Hüte. Und ich habe ein Glas bekommen von einer Frau, die die Kekse backt. Und die waren alles, das waren alles Gurken mit Hüte. Das war so gut. Und
das war so lieb. Ja. Ja.
Gurke!
Das ist toll. Ja, aber da siehst du auch wieder, man macht was und es löst was bei Menschen aus. Also ich finde auch, alleine das lohnt sich.
Ja, ich finde das toll.
Dafür lohnt sich das.
Auf jeden Fall.
Nochmal zurück zu deinen Schüssler-Mengen-Sachen.
Ja.
Du verdienst nichts. Hast du mal überlegt darüber, das irgendwie zu monetarisieren?
Ich meine, das Ding ist, ne? Also es gibt ja zwei Schüssler-Mengen-Bände über den Panini-Verlag. Die gibt's ja.
Und wie liefen die denn?
Nicht so gut.
Nicht so gut.
Ja, aber das liegt gar nicht an dem Panini-Verlag, finde ich, sondern es liegt auch so ein bisschen an dem Konzept dahinter.
Mhm.
Weil der Panini-Verlag kam an, nachdem ich den Maxim-Moritz-Publikumspreis bekommen habe. Mhm. Wo wir auch gleich später nochmal dazu kommen können und Preise irgendwas bringen, ja? Aber in dem Fall war das so, die haben halt gesagt, eigentlich total geil, ja, lass uns mal daraus ein Buch machen.
Mhm.
So, verlagstechnisch bist du da an so ganz viele Rahmenbedingungen gebunden. Dann funktioniert plötzlich dein Comic nicht für dieses Format an Buch, was sie so anbieten können.
Ja.
Oder du musst halt an den Seiten sparen oder du vielleicht kannst du es irgendwie teilen, so, ne? Also das Ding war...
Ja, vor allem Schüssler-Weng ist ja auch... Also man kann es ja so konzipieren von Anfang an, dass es auf ein Buch umbaubar ist.
Ja, und aber das
macht man in der Regel nicht.
Nee, für einen Webcomic eigentlich ja nicht, ne? Okay. Aber ich bin ja auch noch so jemand, der das alles irgendwie so in A4-Größe irgendwie, ne? Oder A3, also so in DIN-Größe anlegt. Ja,
aber die Bücher sind nicht A4.
Genau, weil es wird heutzutage kaum mehr in A4 irgendwie gedruckt, außer es werden Graphic Novels.
Ja.
Ja, also verlagstechnisch gesehen.
Nee, die sind inzwischen vorhanden. Es gibt auch diese Alben. Die Alben sind ungefähr A4. Weißt du, sowas wie eben Tim und Struppi, Lucky Luke, A4.
Ja, aber das sind alles, also mindestens 42 Seiten,
genau.
Mit Anfang, mit Ende, Character, Art und sowas, aber nicht für so Einseiter-Companion. Nee.
Gibt's wenig.
Da sagen sie eher so quadratisch zum Beispiel.
Das wollen die Leute, wollen Quadrat, die mögen Rittersport, die wollen quadratisch. Nee,
weil es geht ja auch gar nicht mehr so richtig um den Käufer.
Marketinganalyse gemacht.
Nein, es geht nicht um den Käufer, es geht mehr um den Buchhandel, weil damit die Kioske wissen, wo sie das Ding einordnen müssen. Ja?
Ich weiß.
Ne? Also dann wissen sie, das ist quadratisch, das muss zu den Cartoons.
Ja.
So. Ja, also so wird ja gedacht. Und das Ding war halt, Panini-Verlag, total geil. Das ist immerhin der Verlag, der auch Batman und Superman und sowas rausbringt. Das ist doch geil.
Ja.
Ja? Und wir probieren das. Also im Moment, also zu dem Zeitpunkt war das so, dem Verlag ging es irgendwie gut. Die können sich auch mal so ein paar Experimente können sie sich mal leisten. Ne? Ob es funktioniert, wäre super.
Ja.
Wenn nicht, auch nicht so schlimm.
Ja.
So. Und deswegen läuft das so lala, weil eigentlich das Konzept dahinter nie war, ich mache daraus fette Bücher, sondern es ist halt so dieser wöchentliche Strip.
Ja.
Und ich habe da jetzt zwei Bücher raus und da sind immer noch Inhalte drin von 2012.
Ach Gott.
Ja, und ich meine, das ist so lange her.
Ja, vor allem, du hast so viel Neues seitdem
gemacht. Ja, eben.
Aber wäre nicht zum Beispiel sowas wie Patreon was für dich?
Habe ich eine Patreon-Seite und Schüssler-Weng ist auch schon so ein bisschen vorgemerkt. Das Ding ist bloß, ich muss erstmal warten, bis die Vertragslaufzeit abläuft.
Ach so, du kannst es gar nicht
einfach. Ja, na, die müssen natürlich noch die Chance haben. Natürlich noch Bücher
die
zu verkaufen.
Laufen noch. Okay.
Ich glaube, Ende diesen Jahres ist es dann soweit.
Ja.
Dann bin ich aus dem Vertrag raus.
Wie viel hast du mit den Büchern verdient?
Habe ich nicht so im Blick.
Na, aber es war nicht gib mal eine Hausnummer, ungefähr. 200 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, 20.000 Euro.
Also es gibt immer so eine Einmalzahlung, damit sie überhaupt das benutzen dürfen, so eine Lizenzzahlung.
Ja.
Ne, damit sie quasi die Bildmaterialien drucken dürfen überhaupt.
Ein Vorschuss,
und das waren, glaube ich, lass mich lügen, 5000 Euro.
Kann sein.
Oder so.
Für zwei Bände?
Irgendwie so einmal. Ne?
Einmal für beide Bände. Oder
so.
Pro Band.
Und dann halt ein Prozentsatz, der mir gerade nicht einfallen möchte, dann an den, also Gewinnmarge irgendwie.
Okay. Also in der Regel sind es im Buchladen so zwischen 6% und 8%.
Kann sein. Ne? Also so in dem Dreh. Also das heißt so zwischen, weiß ich nicht, dann war es wirklich mal so, dann kriegt man plötzlich so einen Geldregen von 400 Euro oder so.
Juhu!
Yeah.
Also, ey, geil, da baut man sich einen sehr kleinen Geldspeicher.
Oder ich kann damit meine Kaffeerösterei aufbauen.
Wie gut Karma-Kaffee.
Super Kaffee. ist das doof.
Ja, aber es stimmt ja. Ganz ehrlich, für 400 Euro Kaffee kaufen ist schon ganz geil.
Da damit kann man viel Kaffee trinken.
Ja, da kriegst du wirklich viel.
Ja.
Das ist super.
400 Euro.
Nee, aber ist natürlich, davon kannst du nicht leben.
Aber das Ding, ne, also ich meine, Schüsslerbank, ne, war nie so konzipiert. Das ist halt für mich. Das ist nicht dafür gedacht, wirklich fett verkauft zu werden.
Nee, wenn das, aber weißt du, was ich glaube?
Was denn?
Weißt du, weil guck mal, wenn du mal rechnest, du hast jetzt. Du kriegst 8% von jedem, nehmen wir mal an, du kriegst 8%, also irgendwie zwischen 6 und 8% von jedem verkauften Schüssler-Bang-Band. So. Mhm. Das sind bei einem Verkaufspreis von 16 Euro pro Stück, bist du so knapp bei einem Euro
ja
pro Band. Mhm. Wenn du davon irgendwie 2000 Stück verkaufst, hast du irgendwie 2000 Euro.
Mhm.
2000 Euro verdient. Wenn du aber das Ganze selber machen würdest, also selber drucken würdest, dann könntest du doch zum Beispiel eine Kickstarter-Kampagne machen. Ja?
Ja.
Du könntest sagen, ich druck das Buch selber, ich mache einen fetten Schüsslerwendung mit, sagen wir mal, 400 Seiten, wo alle Folgen bisher drin sind, nacheinander drin. Ja, also wirklich für die Fans. Und dann brauchst du gar nicht 2000 Stück davon verkaufen, sondern vielleicht nur 200, um das Doppelte, Dreifache oder Zehnfache von dem zu verdienen, was der Verlag dir gegeben hat, weil du keinen Zwischenhändler da drin hast.
Ja.
Ja, und dann machst du einen Band für 50 Euro, was für ein 400-Seiten-Buch in Farbe nicht zu viel ist. Ja.
Ja.
Und du hast aber nur die Druckkosten und die Versandkosten. Und wenn du es selber machst, 200 Stück, das ist handelbar. Und du hast eine viel größere Gewinnmarge. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, auf jeden Fall habe ich drüber nachgedacht. Habe ich bloß einen heiden Respekt vor.
Warum?
Naja, weil Kickstarter zum Beispiel, hier Joscha Sauer, ne? Unser Kumpel Joscha Sauer.
www.nichtlustig.de.
Genau, der hat für seinen Trickfilm ja dieses Crowdfunding gemacht.
Ja.
So. Und nicht nur er hat mir dieses Beispiel gegeben, sondern auch andere ja auch, die auch so Crowdfunding probiert haben. Ne? Weil man sieht ja dann immer so als Endverbraucher, wow, die haben von 50.000 Euro, was sie eigentlich sammeln wollten, jetzt über 300.000 gesammelt. Und es bleibt zum Schluss so wenig übrig. Wenn überhaupt was. Gar nichts.
Genau, weil die Produktionskosten natürlich trotzdem hoch sind. Und du hast es, um dieses Geld überhaupt zu kommen, schon Arsch auf Kante kalkuliert.
Ja.
Und ich weiß, also ich erinnere
mich, dass
Joschas Projekt eigentlich zu erfolgreich war.
Mhm.
Also, wenn man so möchte. Weil eine Folge hätten sie locker geschafft. Oder zwei oder drei. Ja, aber am Ende mussten sie sechs machen.
Mhm.
Haben aber überhaupt nicht mehr Budget gehabt. Also im Grunde war das Budget dann auf einmal nicht nur für eine Folge knapp, was man hätte trotzdem ausgleichen können, sondern es war für sechs Folgen knapp.
Ja.
Die waren irgendwie mehrere Jahre damit beschäftigt, den ganzen Kram zu machen. Und das ohne wirklich finanzielles Polster. Eigentlich hätten sie noch viel mehr Geld sammeln müssen für diese Arbeit, die sie da geleistet haben. Angemessen wäre wahrscheinlich das Doppelte gewesen.
Naja, zumal,
aber das ist natürlich immer den Leuten schwer vermittelbar. Weißt du, wenn du sagst, hey, ich nehme 100.000 Euro für eine Trickfilmfolge, sagen die, was, 100.000 Euro, so viel Geld? Aber so kann man ja gar nicht rechnen.
Nee.
Da geht ja was für Kickstarter runter. Du musst die Leute bezahlen, du musst Stunden bezahlen, du musst Sprecher bezahlen, Material bezahlen. Du musst
Porto bezahlen und dann
die ganzen Prämien, die du
diese
da kriegst, die Poster und das Ganze.
Ich glaube, die können dir so schnell das Genick brechen, ne? Also wenn du sagst, oh ja, naja, weißt du, wenn ich über diese 50.000, die ich eigentlich haben möchte, wenn ich da drüber komme und ich lande es jetzt bei 51.000, dann kriegt jeder noch einen Schlüsselanhänger. Mhm. Keine Ahnung, ja, so dann muss ich erst noch irgendwie wissen, wie teuer sind denn überhaupt Schlüsselanhänger?
Ja,
wie viel muss ich machen?
Lassen, ja.
Genau, die muss ich auch noch versenden und so. Also das ist ja irre.
Das ist wirklich, wirklich viel Arbeit.
Ja.
Also ich bin auch immer wieder so zurückhaltend. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Kickstarter-Kampagne. Ich hätte Bock, weißt du, ich habe mal dieses Comic-Tagebuch Heldentage gemacht.
Ja.
Ja. Und davon gibt es insgesamt auch Sachen, die noch gar nicht gescannt und so weiter sind. Ich würde gerne eine Gesamtausgabe damit machen. So eine fette Bibel, Überformat, groß, mit allen 2000 Strips drin.
Ja.
Ich glaube, das macht kein Verlag. Ja, ich hätte gerne einfach dieses Buch in der Hand und ich glaube, wenn ich es schaffen würde, keine Ahnung, so aus der Hüfte kalkuliert, vielleicht 500 Leute zu finden, die eins haben möchten, vielleicht auch nur 300, dann könnte man das machen. Und dann würde aber auch nur dieses Buch produziert. Ja, es gibt nicht noch irgendwelche Schlüsselanhänger oder was weiß ich, Schmuckfliesen fürs Badezimmer oder was auch immer irgendwie rein. Nur das Buch. Und ich glaube, dann kann es funktionieren. Diese Stretch Goals und diese Sachen.
Ich glaube, dass das durchaus Potenzial hat, solche Crowdfunding-Geschichten. Warum denn auch nicht? Weißt du, ich glaube auch, dass ganz total wichtig ist, eben eine Reichweite zu erzielen einfach. Ne? Also du brauchst halt Leser, die sagen, die finden das geil und die würden das einfach anderen Leuten auch zeigen.
Das stimmt. Aber du verzichtest dabei natürlich auf all die Vorzüge, die dir ein Verlag bietet. Mhm. Ja, also es hat ja auch wirklich eine Menge Vorteile, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, weil die sich um die Herstellung kümmern, um den Druck kümmern, um den Vertrieb kümmern, mhm. um Lizenzen kümmern und im Idealfall auch noch um Filmrechte oder ja. überhaupt Nebenrechte zu vertickern. Also das ist mhm. deren Job und das liegt alles nicht auf deinem Schreibtisch.
Das stimmt. Wie war das denn bei dir eigentlich mit Spirou? Wie sind die auf dich zugekommen?
Na,
oder hast du dich beworben? Du hattest dich beworben, du hattest
na
es
ja,
gesagt,
oder? Naja, ich bin ja schon seit wirklich vielen, vielen Jahren mit Carlsen verbandelt, weil irgendwie der Verlag ganz gut zu dem passt, was ich irgendwie alles so mache.
Du bist der Hofzeichner.
Der Hof,
du bist nein. der einzige Zeichner.
Du, lustiger, ich bin ja, manchmal das Gefühl, ich bin Verlagsältester. Also es gibt so viele Mitarbeiter, die irgendwie in den 15 Jahren irgendwie durchgewechselt sind. Aber ich bin immer noch da.
Mhm. Hat sich das gelohnt?
Spirou?
Ja.
Ja. Ja, kann man schon so sagen.
Ich habe jetzt mein fünftes Anwesen, was ich aufgebaut habe.
Ja, das vielleicht Nein. nicht. Also ich glaube, damit überschätzt man irgendwie so hm. den Comic-Bereich. Aber das ist echt mal ein Comic-Projekt, was sich wirklich auch finanziell gelohnt hat. Ja.
Was ist denn für dich eigentlich jetzt so quasi Erfolg im Comic-Ding? Also wenn Leute quasi ankommen und sagen, Mensch, wow, jetzt hattest du mal die Möglichkeit, einen Spirou- und Fantasio-Band zu zeichnen. Mhm. Ja. Und zu mir kommen sie auch an, wow, du hast daran mitgearbeitet als Kolorist.
Also, was?
Du hast es geschafft.
Ja, geschafft.
Also, wie? Was?
Ja, dieses Geschafft-Ding, das ist irgendwie ein bisschen sonderbar. Also, na klar ist es, für mich persönlich ist dieser Band ein Riesenschritt, also, mhm. den ich gemacht habe, weil ich auf einmal vom deutschen Markt auf den französischen Markt kommen kann. Und der französische Markt ist einfach in Europa der größte.
Ja.
So. Wenn man dort Sachen veröffentlicht und auch in einem wahrnehmbaren Maße hat man die Chance, gut von Comics zu leben.
Mhm.
So, das hast du vom deutschen Markt nicht. Die Auflagen nee. Hier in Deutschland sind immer noch nicht so hoch, dass es voll ausreicht, nur vom Comiczeichnen zu leben. Man gibt so den Spruch beim Comic, wenn du so 5000 Exemplare verkauft hast, dann ist es schon ein Bestseller.
Mhm.
Aber eben nur in Relation zu den anderen Sachen.
Ja.
Das Interessante ist, dass ja eigentlich die Buchbranche in den letzten Jahren immer wieder darüber klagt, dass es weniger wird, der Markt kleiner wird, die Leute weniger Bücher kaufen
genau,
und so weiter.
Es lesen auch keine Leute mehr Comics. Weil
ja, und das Interessante ist, dass es beim Comicmarkt sich anders verhält. Also die Auflagen werden größer, die mhm. Titelzahlen werden mehr. Und ich weiß zum Beispiel, dass der Carlsen Verlag in den letzten 5 Jahren seinen Umsatz mit Comics, also wirklich Comics, nicht Manga, nur Comics, verdoppelt hat.
Hm.
Also die haben richtig auf einmal einen Schuss. Es hängt mit der Programmgestaltung zusammen, was sie irgendwie für Titel machen, dass sie eben auch versuchen, eine breitere Masse an Menschen anzusprechen, ja, irgendwie eben clever und smart machen, hm. das mal so Pilami machen und so weiter. Also es sind einfach Bände, die nach wie vor eine Menge Leser
ja,
ziehen
ja.
und eben sich nicht scheuen, auch Mainstream zu machen. Und das ist Spirou natürlich auch, der gehört mit dazu.
Und dann ja sogar als erster deutscher Interpret, der das machen durfte.
Ja, das war natürlich mega.
Wie viel wurden dann verkauft? Erzähl mal. Darfst du das sagen?
Tatsächlich, vertraglich darf ich, also...
Komm, so ein bisschen.
Im Vertrag steht drin, ich darf es nicht sagen.
Wir sind Freunde.
Ich darf es nicht sagen.
Wir sind Freunde.
Ja, pass auf.
Mehr als 10.
Ja, mehr als 10.
Mehr als 5.
Auch mehr als 5.
Haha, mehr als 15.
Ja.
Haha. Sind wir jetzt schon ein bisschen näher gekommen?
Wir sind schon näher gekommen. Das sind mehr als 15 Exemplare haben wir verkauft.
Nein, mehr als 15 Exemplare? Mehr als 1000?
Ja, mehr als 1000.
Mehr als 1000 Exemplare? Guck
man
mal,
kann,
jetzt hast du schon geschafft.
Man kann
jetzt würden alle Leute, die uns jetzt quasi beobachten, die jetzt so gerade just in diesem Moment ins Atelier gucken, die würden jetzt so, aha,
mehr als 1000.
Er hat's geschafft.
Ne, die denken wirklich, ich hab's geschafft. Aber das ist, also nein, das ist ein Titel, der zu Recht Bestseller genannt werden kann.
Also das ist 5000 und ein Exemplar.
Das war...
Nein.
Der Band in 2018 und 2019, der sich am besten verkauft hat. Vor Lucky Luke.
Bam.
Ja, also das ist wirklich eine richtig große Menge. Es ist eine, sagen wir mal, fünfstellige Zahl.
Aha.
Und nicht die niedrigste, allerdings auch nicht ganz die höchste.
Das hilft mir weiter.
Ich darf es wirklich nicht sagen, aber
ja.
ich persönlich finde es ein bisschen albern, dass man in der Verlagsbranche so mit Auflagenzahlen hinterm Berg hält. Ich fände es sehr interessant, genau zu wissen, wie viel sie verkaufen, weil auch manche Scheinriesen dann einfach mal auf realistische Maße zusammenschrumpfen würden.
Mhm.
Man würde nicht denken, oh, der ist aber super, weil der verkauft ja so viel. Nee, der steht vielleicht einfach nur prominent im Buchhandel oder so.
Mhm.
Ich fände es interessant, aber man scheut sich da so, von konkreten Zahlen zu sprechen. Ich kann nur sagen, also in Relation eben sprechen, es war... Mhm. 2018 und 2019 der am besten verkaufte deutsche Comic.
Hm.
Der erscheint jetzt in Frankreich, in Spanien, in Dänemark, in Schweden und eben in Deutschland. Und wir werden dann eine Gesamtauflage im sechsstelligen Auflagenbereich haben.
Das ist für einen Comic echt irre.
Ja, ne? Also wirklich, was dann irgendwie noch mehr hat, ist Asterix und eben die Lucky Luke vielleicht noch. Und
was ist mit dem lustigen Taschenbuch?
Ja, das ist nochmal eine eigene Nummer, weil das über einen Kiosk vertrieben wird.
Ja, also ja, es stimmt, gibt ja, das ist ja auch noch anders.
Genau, das läuft auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Also Sachen, die am Kiosk stehen, müssen auch anders gedruckt und anders beworben werden als im Buchhandel. Also da hast du auch eine Menge Schwund dabei.
Ja, und jetzt kannst du einfach mal 3 Jahre lang, brauchst du auch nichts machen. Weil du hast ja ausgedient. Du hast jetzt quasi mit Spirou als Bestseller-Autor, das ist bestimmt jetzt der Gedanke, den viele Leute haben.
Ja, ja, ja? Die denken, ich also, hab jetzt, lass mir goldene Fußnägel lackieren. Genau.
Ne? Also, weißt du, du darfst dir 3 Jahre lang jetzt einfach mal Zeit nehmen und nichts machen, brauchst nichts machen, weil du hast jetzt quasi ausgedient. Und ich als Kolorist kann mir 1 Jahr vielleicht. Mhm. So, das ist so die Vorstellung.
Das ist die Vorstellung vielleicht. Und die Realität ist halt nicht so.
Nee.
Nee, es ist schon gut, es ist auf einmal ein Polster da und es hat für mich den Vorteil gerade, dass ich nicht jeden Auftrag annehmen muss, sondern tatsächlich es leichter habe, mit Familie und Job besser klarzukommen. Also ich muss nicht so viel mich abends, wenn die Kinder schlafen, nochmal hinsetzen und noch weiterzeichnen, sondern kann dann auch mal die Füße hochlegen. Und das ist schon angenehm.
Ich glaube, das ist auch mit eine Sache, die total wichtig ist für Comiczeichner im Allgemeinen. Irgendwie Jobs finden, die, also ich versuche immer Jobs zu finden, die immer wieder kommen. Mhm. Ne, weil du bist ja eigentlich selbstständig, du bist ja freiberuflich und so.
Auch die Hölle.
Natürlich sind die Hölle, ja, also musst dann so ein bisschen ausfiltern, so, dann irgendwann, ja, wenn...
Nee, also ich meine Hölle im Sinne vom Zeitlichen her, also einerseits ist es geil, regelmäßig was zu machen und auf der anderen Seite ist es aber auch echt eine Riesenlast, regelmäßig arbeiten zu müssen, weil du einfach immer, immer, immer liefern musst. Also die Jobs bei den Zeitungen und Magazinen, das ist jede Woche oder jeden Monat und das jede Woche im Jahr. Es gibt keinen Urlaub, keine Pause, sondern du musst liefern. Wenn du Urlaub machen willst, musst du vorarbeiten.
Im letzten Jahr war ich auch im Urlaub und ich musste so dermaßen ranklotzen.
Ich habe das gesehen, wie du hier die Nächte abends saßt, ja, um den Kram fertig zu kriegen, um dann am Ende, wie lange wart ihr unterwegs? 2 Wochen?
2 Wochen? 3 Wochen?
2 Wochen frei zu haben.
3 Wochen. Ja, 3 Wochen.
3 Wochen frei zu haben.
Mhm. Zumal, ne, du solltest es ja auch clever machen, dass du nicht, wenn du zurückkommst, gleich dich wieder ransetzt, sondern dann hast du wenigstens noch eine Woche Puffer irgendwie.
Ja.
Also nochmal eine Woche drauf noch die Arbeit noch. Ja. Die musst du noch vorher.
Ja, das ist ein Ding, was viele Selbstständige haben, aber das ist schon, also in so Momenten wünsche ich mir schon einfach angestellt zu sein, eine Krankenversicherung zu haben.
Und dann Kollegen, irgendwann auch mal Feierabend zu haben.
Feierabend zu haben, ja. Kollegen, die es übernehmen, wenn ich krank bin. Mhm. Das wäre schon geil. Aber hast du als Comiczeichner eigentlich nicht?
Das ist übrigens auch so ein Tipp, ne, den auch ganz viele bringen. Sag mal, Marv, wenn du so viel zu tun hast, kannst du nicht irgendwie jemanden anstellen, der für dich zeichnet?
Ja.
Und sagt, okay, wie? Ja, also würde dir sofort jemand einfallen, der sagt, ja, der könnte das so hinbekommen?
Nein.
Nee.
Du bist ja eine One-Man-Show und gerade weil du so individuell bist, ja, deswegen ist es auch gut. Also die Leute kaufen ja, wenn sie zu dir kommen, nicht irgendeinen Zeichner ein oder irgendein Bild, sondern die wollen halt Marvin Clifford.
Ja. Ja.
Und wenn die zu mir kommen, dann wollen die halt gerne was aussehen wie von Flix.
Ja, genau.
Und das kann nur ich produzieren.
Das sollten wir mal machen. Wir sollten das mal testweise machen. Du machst mal einen Comic von mir und ich mache einen Comic für dich, ohne dass wir das sagen.
Ja.
Wir machen das einfach und dann schicken wir das ab und dann wollen wir mal gucken, ob die das bemerken.
Bemühen wir uns, den Stil des anderen zu machen?
Ja.
Oder nicht?
Doch.
Ja?
Doch.
Ja, ich glaube, das könnte sogar funktionieren.
Ja?
Das könnte, glaube ich, funktionieren.
Das wäre super lustig.
Das ist erstaunlich, also ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber wie optisch doof Leute sind. Also sobald etwas an dem bekannten Platz ist. Ja,
das kann,
also
glaube ich, zu schnell gerade vermietet. Ja.
Ja. Ja,
die sind alle richtig optisch doof. Die können das nicht. Die gucken drauf und sehen einfach nichts.
Nee, aber geht mir auch selber auch so, dass man manchmal, also wir sind ja trainiert, ja, Zeichenstile zu erkennen. Aber
wir werden auch total penibel. Wir sind die größten Kritiker für uns.
Du, es gibt Leute in der FAZ. Ich habe ja diesen Platz da übernommen von Volker Reiche. Volker Reiche zeichnet ganz anders als ich und hat das mehrere Jahre gemacht. Und es gab Leser, die haben das über Monate nicht bemerkt, dass es ein neuer Zeichner ist. Und ja, das kann doch nicht wahr sein. Das sieht so anders aus. Aber es ist der gleiche, also es ist der Comic am Comicplatz, ja, da wo er immer war und es läuft weiter. Also wird es derselbe sein.
Ja.
Ist irre.
Ist halt Comic.
Genau. Nee, es ist einfach Bild. Und ich glaube, ich tue mich ja auch schwer, Fotografen auseinanderzuhalten.
Ja, also,
ich glaube, wenn du in der Branche drin bist, kannst du das schon leichter zuordnen und so. Mhm. Ich kann ja noch nicht mal Zuchthühner auseinanderhalten. Und wenn du aber Hühner
bist... Du kannst keine Zuchthühner auseinanderhalten?
Auf keinen Fall. Die sehen für mich alle gleich aus.
Gelernt?
Die sehen für mich alle gleich aus. Die haben alle einen Schnabel und so.
Ach, das weiß man doch, wie Zuchthühner aussehen. Flix!
Nee, kann ich nicht.
Zuchthühner.
Deswegen,
jetzt enttäuscht du mich aber. Ich zieh aus. Tschüss. Ich habe auch keine Ahnung, wie Zuchthühner.
Nee, natürlich Zuchthühner. Nicht. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Deswegen.
Ich habe mich letztens gefragt, warum es eigentlich Hähnchen heißt und Hühnchen.
Ja, das eine sind die Männchen, das andere die Weibchen.
Ja, aber es gibt ja Hähnchen und Hühnchen und es gibt. Nee, ist ja auch egal. Ist ein anderes Thema.
Anderes Thema.
Das ist für irgendeinen anderen Podcast, falls uns irgendjemand zuhören möchte. Wir machen einen Hähnchen-Podcast.
Hier ist der Hähnchen- und Hühner-Podcast mit Marvin Clifford und Flux.
Nun, du, so ganz kurz so nebenher, wusstest du, dass der T-Rex, dass der Nachfolger vom T-Rex, also quasi der Nachfahre, der direkte das Huhn ist?
Ja. Ich wusste,
das finde ich so enttäuschend.
Das Huhn vom Dinosaurier abstammt, ne, was da übrig geblieben ist.
Weißt du? Wie kacke ist das denn? Ja, so. Ist doch voll scheiße.
Da hat sich jemand runtergeschlafen.
Ja.
Naja, sag mal, was ich ja immer mal wieder bekomme, ist Mails, ja, von Eltern oder auch von Jugendlichen.
Beschwerdebriefe.
Nee, die sagen, ich würde gerne ein Praktikum bei dir machen oder mein Kind will Comiczeichner werden.
Oh, ja.
Wie macht man das?
Oh ja.
Ja? Und erstmal grundsätzlich, also wie man das macht, das ist, glaube ich, ein eigener Podcast. Da reden wir nochmal eine eigene Folge, da können wir nochmal gesondert drüber reden. Aber grundsätzlich, soll man Comiczeichner werden? Würdest du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will Comiczeichner werden, willst du das empfehlen?
Ja. Natürlich. Aus zweierlei Sicht. Die eine Sache ist, wenn du einfach Spaß daran hast, wenn du das Gefühl hast, das gibt dir irgendetwas, so wie es bei uns auch immer war. Ne, deswegen zeichnen wir ja unser Leben lang irgendwelche Geschichten. Da muss man das machen, glaube ich.
Mhm.
Ja, also, und das andere ist, wenn du das nur aus finanzieller Hinsicht versuchst zu machen, dann würde ich es eher nicht sagen.
Na, so als Beruf, weißt du, ich mal gerne Katzen. Und auch, ich habe mal so ein Bild von so einem Ciao Ciao gemacht. Das fand meine Freundin Jasmin gut.
Ja. Ich kann eine Diddy-Maus zeichnen.
Gibt's nicht mehr.
Ja, stimmt.
Kann man wieder machen. Nee, aber so, weißt du, so Leute, die sagen, ich kann das ganz gut, ich würde gerne Comiczeichner werden. Und was sagst du denen?
Ich sag denen, sie sollen unbedingt zeichnen. Sie dürfen das nicht vergessen. Aber ich finde halt, wenn sie von Anfang an quasi reingehen wollen, um Geld zu verdienen, dann brauchen sie viel Geduld, glaube ich. Oder ganz viel Glück. Also du musst irgendwie immer irgendwie präsent sein, dich mit vielen Leuten unterhalten und dann finde ich. Mhm. Weil Zeichner gibt es ganz viele. In Deutschland super viele. Und jeder gefühlt ist besser als du.
Ja.
Ne?
Ja.
So, also die Frage ist, ne, also erstens musst du dich bei Laune halten, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, ich glaube, ich tauge nichts als Zeichner. Das haben ja auch viele Anfänger.
Ja, klar. Die
sagen, ich glaube, ich kann nicht gut zeichnen und deswegen lasse ich das lieber und ich fange lieber bei Netto an der Kasse an. So. Mhm. Ja, also das gibt's ja auch. Und das ist ja durchaus auch ein Gedanke, ne? Weil ich meine, viele Leute sagen ja auch, naja, Hauptsache es bringt Geld. Das ist so ein deutsches Ding, glaube ich.
Das stimmt,
ne?
Allerdings.
Hauptsache es bringt Geld.
Ja, dann wird es ein guter Beruf
Bank
sein. An,
weil Bank, Geld, gleich Geld,
musst
du Geld verdienen. Ja, so. Das ist ja so. Und Kunst?
Naja, wenn du sie teuer verkaufst, eben so, du machst ins Büro, dann wirst du es geschafft haben, da hast du Geld.
Ja.
Dann
ja.
ist es irgendwie Ding. Aber es ist schon, also ich tue mich auch voll schwer, diesen Leuten zu sagen, werd mal Comiczeichner.
Ja.
Also, weil ich finde, Comiczeichner zu sein, hat für mich viel von so einem Marathonlauf. Also, weißt du, es ist wahnsinnig anstrengend.
Ja,
du fängst langsam an und es wird lange, lange dauern, bis du überhaupt diese große Strecke überhaupt schaffst.
Und du musst auch vor allem auch bereit sein zu sagen, okay, hat wohl nicht funktioniert. Dann mache ich was anderes oder so.
Aber auch einen Comic zu machen, also du ist ja anders als, ich denke immer, okay, ein Lied schreibst du doch deutlich schneller als ein Buch. Ja. Und
keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht.
Entschuldigung.
So, in dem Moment, alle Singer-Songwriter hassen uns. Ja. Hey, Musik ist voll Arbeit, weißt du?
Ich brauche viel länger als
ich. Schritte die Welt, ich bin Tim Bensko.
Ja.
Nee, aber ein Buch, also du sitzt auf jeden Fall, wenn du ein Buch oder eine längere Geschichte machst, für die Leute auch Geld ausgeben soll, also mindestens ein Jahr dran.
Ja.
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 So, die Zeit finanziert dir halt erstmal keiner. Und bis du so viel verdienst, dass du diese Zeit hast, musst du eigentlich möglichst viele Bücher haben. Also je mehr Bücher du draußen hast, desto größer die Chance ist, dass du davon leben kannst.
Ja.
Von einem Buch alleine kann in der Regel keiner leben.
Aber wie komme ich denn an einen Verlag, Flix? Wie komme ich denn da jetzt hin?
Du, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast drüber. Da sprechen wir nochmal drüber, wie so eine Karriere ist.
Finde ich total gut. Ja, finde ich total gut. Ich glaube, das ist wirklich so ein. Also ich würde, jeder, der irgendwie spürt, dass sein Herz fürs Comiczeichnen schlägt, der darf das nicht wegwerfen.
Nein.
Das wäre echt zu schade. Besonders auch hier in Deutschland, weil ich finde, wir haben immer noch ganz viel zu tun, die Comickultur hochzuheben. Gerade was so deutschsprachige Interpreten angeht. Da sind wir immer noch zu wenige. Auch gerne Frauen. Auch, weil Da gibt es so eine Bewegung, die kommen so langsam, endlich mal. Ja, so.
Nee, schon die letzten, wenn du dir guckst, was in den letzten 15 Jahren in der deutschen Comic-Szene passiert ist, wie viele Leute dazugekommen sind.
Wir brauchen einfach mehr.
Ja, wir brauchen trotzdem noch mehr, aber die Entwicklung ist super. Mhm. Aber grundsätzlich, also ich glaube, wenn jemand sagt, lohnt sich Comic-Zeichnen, dann würde ich das antworten wie bei einem Marathon. Also erstmal, wenn du das nicht wirklich, wirklich willst, würde ich erstmal sagen, nein. Mhm. Ja? Aber wenn jemand Bock hat, das zu machen, von Herzen, der hat alle Unterstützung der Welt verdient.
Na gut.
Alles klar.
Ich habe jetzt noch zu tun.
Mach mal weiter.
Ja.
Bis dann.
Habe ich überhaupt abgespeichert?
Marv, wir müssen noch was sagen. Und zwar, wenn nämlich unsere Hörer, also ihr da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail hier an mail@artaberherzlich.de oder schreibt uns Kommentare oder gebt uns mindestens 5 Sterne bei iTunes und erzählt all euren Freunden, dass wir hier einen super Podcast abgeliefert haben. Okay? Und dann schaltet ihr nächste Mal einfach wieder ein. Marv, willst du auch noch was sagen?
Jetzt ist alles abgestürzt.